sehr, sehr konfrontiert mit meiner eigenen Verlustangst. Da war ganz viel Unverständnis. Hallo? Das mit der Liebe haben wir lange nicht mehr besprochen, weil ich das Leben liebe.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo, liebe Linda. Und hallo, liebe Katja.
Hallo.
Hallo.
In diesem Raum, digitalen Raum, in dem wir uns hier begegnen. Und ich möchte allen, die hier zuhören in dieser Folge, schon verraten, dass die liebe Linda mit uns gleich ein sehr spannendes Thema mitteilen möchte aus der ersten Hand. Nämlich, es geht um nichts Geringeres als um das Thema Liebe. Und ich bin gespannt, liebe Linda, was du mit uns teilen möchtest, was also deine ganz ureigenen Erfahrungen sind, was das Thema Liebe mit dir zu tun hat. Und du vielleicht auch, welche Formate dich daran interessieren und du schon erfahren hast. Und genau, und was eben, du sagtest ja, du bist auf der Reise, also welche Entdeckungsreise du da machst. Und ja, wenn das, was du mit uns teilen möchtest, sehr gerne, liebe Linda.
Dankeschön, Anna. Ich hatte den tiefen Impuls in mir, als ich auf dich traf, dieses Thema zu nehmen, weil ich es als sehr, sehr mächtig empfinde und sehr wandelwirksam. Wir waren ja zusammen bei einem Bergwaldprojekt unterwegs und haben dort auch den nachhaltigen Wandel initiieren wollen. Und in den Kontexten von ökologischem Bewusstsein habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was ist eigentlich mit meiner Ökologie, mit meinem Ökosystem, mit meinen Werten und meiner Liebe zu diesem System, also zu meinen eigenen Werten. Und habe mich da sehr häufig hinterfragt oder in der Position gesehen, dass ich das getan habe, vor allem nach Trennung und nach großen Umbrüchen in meinem Leben, wie das bestimmt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Aber das ein bisschen zu beleuchten, finde ich so wichtig, weil darüber viel zu wenig gesprochen wird. Also was ist die Liebesform, die zu mir passt, zum Beispiel, zu meiner Lebensphase, zu meinem aktuellen Sein und dem, wie ich lieben und leben möchte, weil sich ganz, ganz viel, ohne dass wir das so bewusst wahrnehmen, um die Liebe dreht in unseren Strukturen, sogar in den großen Gesellschaftsstrukturen. Und deshalb bin ich fast schon für eine Politisierung der Liebe, also ein Ruf nach Kollektivliebe zu initiieren, der sehr viel stärker ist als die Angststrukturen, die gerade bestehen.
Und kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was du mit Liebesformen meinst? Was gehört für dich dazu?
Vielleicht mache ich das ja chronologisch. Okay. Und beginne da, genau wie wir gepflanzt haben, auch bei den Wurzeln, also wo überhaupt meine Motivation für das Thema herkommt. Ich habe vor etlichen Jahren von meiner Mutter erfahren, dass meine Großeltern, die in der DDR gelebt haben, also in einem Regime, was man eher mit konservativen, zwar gemeinschaftlichen, aber konservativen Werten verbinden würde. Und sie erzählte mir ganz, ganz beiläufig, dass die beiden eine offene Beziehung geführt haben. Und ich war so schockiert von dieser fast schon entromantisierenden Vorstellung, dass meine Großeltern sich da für eine solch alternative Liebesform entschieden hatten, auf heimliche Art natürlich. Es war nicht, wie jetzt zum Beispiel im jetzigen Moment ich davon berichte, sondern sie haben das nur für sich praktiziert und waren damit sehr, sehr förmlich intim. Und haben es nicht so kollektiv besprochen. Aber das war so für mich eine Initialzündung zu sagen, warum eigentlich? Warum hatten meine Großeltern schon den Impuls, sich so etwas zu öffnen, was damals wahrscheinlich hochphilosophisch war, weil damals auch noch niemand wusste, was es über Polyamorie oder sich damit beschäftigt hat. Und das hat mich so ein bisschen auf die Reise geführt oder den Funken entzündet, zu sagen, was sind eigentlich Formen, die es gibt? Weil das Schulsystem, was uns ja auf das Leben vorbereitet, wenig darüber preisgibt, was mögliche Formen sind, in denen wir uns wiederfinden können. In der Mitte unseres Lebens, am Ende unseres Lebens oder ganz zu Beginn unserer Liebeserfahrung. Und das hat mich sehr inspiriert.
Und hast du denn, du hast ja gesagt, offen, dass deine Großeltern eine offene Beziehung führten. Allein das ist ja auch erstmal für viele einfach nur ein Begriff. Also viele können sich darunter auch noch nicht so viel vorstellen, wie du sagst, weil es nicht so zum, sage ich mal, Allgemeinwissen der Schule gehört. Und vielleicht magst du uns da mitnehmen, wie haben deine, wenn du das weißt, deine Großeltern denn diese offene Beziehung gelebt und gestaltet? Und auch was ist wiederum dein Bezug? Vielleicht hast du da auch eigene Erfahrungen von offenen, wie du vielleicht eine offene Beziehung lebst, leben würdest, gelebt hast.
Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit der offenen Beziehung, bin aber sehr aufgeschlossen der Fragestellung, welche Bedürfnisse brauche ich oder welche Bedürfnisse habe ich in einer Beziehung? Meine Großeltern haben das so gelebt, dass sie diverse sexuelle Partner für einen temporären Zeitraum hatten, dem anderen aber darüber wenig berichtet haben. Es war also nicht so ein ko-kreativer Prozess, wie jetzt zum Beispiel in der Polyamorie, wo es wirklich vermehrt auch darum geht, Beziehungen aufzubauen, die auch länger dauern dürfen und die eine gewisse Tiefe entwickeln dürfen. Und bei der offenen Beziehung ist es meistens so, dass Menschen sich ihrem sexuellen Verlangen öffnen und mit anderen Sexualpartnern und Partnerinnen verkehren dürfen, wobei man gleichzeitig in einer Beziehung ist, die das ermöglicht. Und ich selbst war an einem Punkt in meinem Liebesleben, wo ich gemerkt habe, irgendwas blockiert mich. Ich war auch kurz vor einer Trennung, weil ich wirklich das starke Gefühl hatte von, ich möchte mich erweitern in meiner Liebesfähigkeit. Und das ist dann sehr, sehr konfus gewesen, weil ich auch nicht wusste, wie teile ich das meinem Partner mit oder meiner Partnerin, also ne, Partnerin kann ja auch sein, aber meinem Partner zu dem damaligen Zeitpunkt. Verletze ich damit sein Ego womöglich? Was macht es mit ihm? Er denkt dann vielleicht sowas wie, er würde mir nicht ausreichen, obwohl das nicht der Fall ist. Also es ist auch immer irgendwo um diese, ich sage schon fast, multidimensionale Stufe von Liebe zu betreten, auch irgendwo notwendig, das Ego zu beleuchten und zu betrachten, was es mit mir macht, wenn noch jemand anders dazukommt. Und dieses Prinzip von Teilen ist ja in unserer Gesellschaft auch gerade im Individualismus und Kapitalismus gar nicht so prominent und deshalb wahrscheinlich auch sehr exotisch an einigen Stellen zu sagen, oh ja, ich möchte das, was ich liebe, gern teilen. Es wird ja häufig sogar Eifersucht mit Liebe gleichgesetzt.
Ja, also ich bin ja nun schon ein bisschen älter, ne? Und mir haben wirklich komplett, also ich habe da schon auch ein Gefühl dazu, dass Liebe auch frei sein muss, unbedingt. Und mir haben wirklich immer Beispiele gefehlt, ne? Also lebendige Beispiele, wo ich das auch fühlen konnte, sehen konnte, ja, überhaupt eine Vorstellung kriegen konnte, ne? Dass eine Natürlichkeit hat. Also so empfinde ich das, ne? Also es hat ja eine Natürlichkeit. Also Liebe lässt sich ja nicht in eine Kiste packen und man sagt halt so, diese Kiste gehört nur dir und niemand anders. Ja.
Und diese Natürlichkeit in sich selbst zu finden, ist die Reise, die ich vorhin beschrieben habe. Also wirklich für sich zu sehen, welche Form von Liebe möchte ich vielleicht auch ausprobieren in meinem Leben? Wo habe ich noch Blockaden und was hält mich zurück? Und ich war auch eine sehr lange Zeit in meinem Leben in der monogamen Struktur, weil ich sie kannte. Sie war für mich fast schon ein Vorbild oder etwas, wo ich mich auch habe hineinwachsen sehen. Also ne, zu sein wie meine Eltern, zu sein wie meine Freunde und das sehr, teilweise sehr unter Druck setzen zu empfinden. Ich hatte dann irgendwann auch den Anspruch, ich brauche die perfekte Beziehung und muss alles für den Partner sein. Und habe mich dann darin auch manchmal verloren, zu sehen, das ist vielleicht gar nicht mein Aspekt, den ich gerade einbringen möchte in diese Beziehung. Ich könnte eigentlich das Ganze auch woanders leben und vielleicht anders kultivieren. Und das abzuwägen war wirklich interessant und auch herausfordernd.
Beides. Wie hast du das denn geschafft? Also.
Oh, das ist, also, ja. Ganz ehrlich gesprochen, eine tiefen Heilung, die dahinter steht. Weil für mich auch immer die Frage war, warum hält es mich in der Monogamie, wenn ich damit nicht hundertprozentig glücklich bin? Und wenn ich eigentlich spüre, da ist so ein Sog in eine andere Richtung. Und da waren ganz viele Traumaschichten, die zu betrachten waren und angenommen werden wollten, die ich dann durchgefühlt habe. Also wirklich auch das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Ego, zu sagen, ich erlaube jemand anderem auch, jemand anderen noch zu lieben, ist ja die reziproke Form davon und bedeutet auch, dass ich meine Egozentriertheit in einer Beziehung transzendiere. Und dazu gehörte Geduld, Selbstbewusstsein, also sich immer wieder seiner selbst bewusst werden und in die Natürlichkeit sich spielerisch reintasten. Also auch zu merken, okay, wo habe ich jetzt noch das gelebt, was ich immer vorgesetzt bekommen habe? Und was möchte ich eigentlich? Also immer wieder zu sich zurückzugehen und zu sehen, was man wirklich möchte und was das Herzensthema ist und die Herzensrichtung.
Magst du uns ein Beispiel bringen, Linda?
Das war mir jetzt auch, ne, dass man sich einfach vorstellen kann, an welchem Punkt warst du, wie hast du das entdeckt, was hast du dann gemacht mit deinen ganzen Schatten, die da hochgeploppt sind. Wenn du von Transzendenz sprichst, da passiert ja erstmal was.
Auf jeden Fall. Ich war vor jetzt knapp 2 Jahre her an einem Punkt in meiner alten Beziehung, wo ich gemerkt habe, irgendwas passt nicht. Und gleichzeitig habe ich mich in einen anderen Mann verliebt, parallel zu meiner Beziehung, die ich hatte. Und ich dachte, also ich hatte so einen unfassbar idealistischen Anspruch von Treue in mir und wollte beides aber leben, weil beides sehr stark war. Zum einen die gefestigte, sichere, liebevolle Beziehung und dann aber dieses neue, spannende, sich mit so einem Potenzial zeigende Neue in meinem Leben. Und für mich ging das an irgendeinem Punkt, war dann so ein Impuls, eigentlich muss das doch zusammen funktionieren. Also, was sollte mich davon abhalten? Das war so ein kleines idealistisches Momentum, wo ich dachte, ach komm, wir probieren das mal. Und dann kam plötzlich die Wand an Reaktanz. Dann habe ich das meinem damaligen Freund erzählt und wow, ich glaube, wir waren über Monate, wirklich ungelogen über Monate in Diskurs darüber, was das mit uns macht. Und vor allem auch mit so viel Themen des eigenen Selbst konfrontiert. Also es war der pure Spiegel für alles Mögliche, was uns begegnen könnte, weil wir alles Mögliche in diese Situation reinprojiziert haben. Okay, wenn es mal so ist, dann könnte das und das passieren. Dann könnte es so und so schlecht laufen. Oder sie liebt mich nicht mehr, weil sie jetzt jemand anderen gefunden hat. Sie verlässt mich dann. Ganz viel Verlustangst. Und je mehr ich mich dann zurückzwang in dieses, vielleicht sollte ich doch lieber monogam bleiben, weil das ist bequemer. Es scheint mir einfacher. Wuchs in mir, und das habe ich richtig gespürt und leider auch mein Umfeld spüren lassen, wuchs in mir ein Unmut. Und ich habe gemerkt, ich werde selbst ängstlich und ich werde selbst unsicher und ich werde selbst eifersüchtig. Dieses Ungelebte in mir hat sich in mein Umfeld übertragen. Das war sehr, sehr spannend zu beobachten, aber ein wirklich, wirklich chaotischer Prozess von Erfahrung.
Also war das so, dass du quasi ein Stück weit einen Schritt zurückgegangen bist, wieder in die Monogamie, also in der Beziehung zu bleiben, mit all dem, was eben das ja. Chaos kam ja nach oben, dieser Diskurs, wie du es genannt hast. Und aber du dann ja einen Teil von dir unterdrückt hast, ja, der ja nach außen wollte, eben ob jetzt das Neue, in welcher Form auch immer, zu leben. Und das sich dann vielleicht so anders gezeigt hat in deinem Unmut. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, ein Bild von, wie hast du dich da gefühlt? Also du hast schon ein bisschen beschrieben, aber hast du da irgendwas wirklich auch unterdrückt? Also bei mir kommt da gleich so Wut, Aggression, also ja. nicht ein bisschen schlechte Laune, sondern nein. vielleicht, ja.
Ja, ganz, ganz tiefe Urgefühle, die da in mir aufkamen, wo ich selbst teilweise auch mich manchmal sogar am Rande eines Nervenzusammenbruchs befand, weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, was das gerade für Gefühle sind, die in mir hochkommen. Und später habe ich mich dann viel mit Traumapädagogik beschäftigt und gemerkt, wow, da hast du echt nah an dem Vertrauensurthema gearbeitet, worum es eigentlich geht. Unbewusst natürlich, aber erstmal in der Wahrnehmung, das zu sehen und zu erleben. Aber du hast ja gefragt, wie sich das angefühlt hat. Boah, eine unfassbare Zerrissenheit zwischen dem, was ich erfüllen wollte im Außen und dem, was sich im Innen gut angefühlt hat. Also nach meinem wirklichen Herzensgefühl, nicht vom Kopf. Ne? Mein Kopf wollte den Frieden und alle Parteien sollten ne, ihre Erwartungen erfüllt haben. Und mein Herz sagte aber, da muss es doch noch etwas mehr geben. Wie können wir da vielleicht in etwas wachsen, was allen gut tut? Und irgendwo habe ich mich auch dabei erwischt, dieses Konzept, was ich neu entdeckt hatte, durch auch Beschäftigung, Studien, Lesen und so, ein bisschen zu romantisieren und zu denken, okay, dieses gleichzeitige Lieben, vielleicht ist das ja genau meine heilsbringende Lösung. Das ist, was ich brauche. Und dabei habe ich dann den Prozess so ein bisschen vernachlässigt. Also immer wieder sich auch anzubinden an das, was der Partner fühlt gerade und durchfühlt in dem Moment, ist dabei wirklich, wirklich essentiell. Und wir sind da beide, also mein damaliger Partner und ich, sehr an unsere emotionalen Grenzen auch gekommen. Und dennoch gab es auch mit dieser dritten Person immer wieder Gespräche, die inspirierend waren und die so eine neue Form eröffnet haben, wo ich dachte, da ist aber so etwas, wo eine Prise von Hoffnung schwillt, dass es vielleicht noch etwas gibt, was es sich zu entdecken lohnt. Und diese Dreiecksgefühlswelt war dann nochmal reflektorischer. Also es ist tatsächlich so stelle ich mir das auch vor in polyamorösen Situationen, dass wir zwar mehrere Aspekte unserer selbst leben können und entfalten können, aber dass wir auch viele Spiegel zurückbekommen. Also dass auch viel mehr Lernpotenzial da ist und das Ganze auch Zeit braucht. Das ist zumindest das, was mir auch ein Freund berichtet hat, der auch gerade witzigerweise sehr parallel zu mir polyamoröse Situationen gerade erlebt. Und der sagt auch, oh, es braucht Kommunikation und Zeit.
Findet die Kommunikation zwischen allen dreien statt, gemeinsam? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in dieser, ich nenne es mal, noch sehr dysfunktionalen Variante von da war ganz viel Liebe zwischen drei Personen, oder zumindest ne, in diesem Feld, gab es an einigen Stellen Gesprächen zwischen den beiden. Also sie haben sich konfrontiert mit, oh, Linda liebt uns beide. Was ist das überhaupt? Sind wir jetzt Rivalen? Ganz offiziell müssen wir uns jetzt hier mit duellieren oder so. Das war ein Spannungsverhältnis, was absolut da war. Und das wahrzunehmen und nicht in die Rolle zu verfallen von, ich will eigentlich keinen verletzen und ich handle aus der Angst heraus, weil ich den beiden was Gutes tun möchte, war auch ganz wichtig für mich als Lernschritt, immer wieder bei mir zu bleiben und zu sehen, was tut mir gut und wie kommuniziere ich das. Also ja, der Versuch war da, aber es ist in dem Moment noch nicht so weit gewesen. Und später ging es dann ja auch auseinander, also weshalb ich jetzt in einer sehr, sehr freien Form von Liebe oder von Liebesverständnis lebe, aber das hat damals nicht funktioniert und auch das gehört dazu im Lernprozess. zu sehen, ah, ich kann nicht von eins oder eins zu eins mein Lehrbuchkonzept in die Praxis übertragen und dann mache ich mal so.
Ja. Das ist ja sowieso auch ganz schwer, ne? Weil es da um wirklich tiefe Gefühle, auch tiefe Traum und Schatten und so weiter geht. Und ich denke, da muss man schon sehr, sehr reif und bereit sein, auch sich dem zu stellen. Ne? Also ich stelle mir das wirklich richtig krass vor, dass man sich immer wieder konfrontiert mit den eigenen Schatten, mit dem Spiegel des anderen. Also da geht ja richtig was ab. Da würde ja jeder sagen, boah, das ist mir zu anstrengend. Ich will hier mein monogames Ding durchziehen, egal ob ich unglücklich bin.
Ja. Ja, ich hatte natürlich so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass nach dieser Erstwelle von Empörung und Wut und Unverständnis eine Form der, ja, der Wiedervereinigung kommt. Und ich glaube auch, dass das immer noch, dass das Chancen bietet und dass diese Auflösung von unbewussten Glaubensmustern, die auch dahinter steht, hinter diesen emotionalen Reaktionen, einfach Zeit braucht und Muße, sich in dieses Feld wirklich reinzubegeben und Vertrauen neu aufzubauen. Das ist ja eine völlig neue Form auch von Vertrauensverhältnis, was man dann entwickelt, nämlich zu zwei Personen, die dann idealerweise sich vielleicht auch noch verstehen. Und das ist schon, ja.
Ja, spannend. Also ich finde auch, dass das für alle, was du auch gesagt hast, Katja, ne, für alle Beteiligten, in dem Fall jetzt für euch drei, braucht es ganz viel, also erstmal die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, ohne dass man jetzt gleich zu allem Ja sagt, aber da irgendwie mitzugehen in den Prozess und dann aber auch noch die, ja, ich sag mal, eine notwendige Stabilität oder Fähigkeit auch schon erreicht zu haben, so, zu kommunizieren. Also, wie du sagst, Zeit. Es braucht Zeit, um genau, um auch sich klar ausdrücken zu können, zum Beispiel. Ja, ich finde das total spannend, weil ja damit sich die Rollen nochmal neu mischen. Mhm. Und wenn man selber für sich noch gar nicht klar ist, welche Rolle habe ich und möchte ich und kann ich auch, naja, spielen in dem Ganzen, ja, dann ist es ja ein großer Prozess. Also von daher spannend. Und magst du uns noch, oder Linda, du wolltest das sagen?
Ja, dazu vielleicht noch ergänzend, nicht nur Zeit, sondern auch Wissen. Wie ich ja vorhin schon sagte, ist im Schulsystem ja kaum Raum für die wirkliche Selbsterfahrung, so in meiner Wahrnehmung zu sehen, wie möchte ich meine Emotionen gesund und fröhlich, also fröhlich in dem Sinne, dass man auch Trauer mal begrüßen darf und schlechte Gefühle begrüßen darf, in die Gesellschaft einbringen. Und das ist ja die Struktur dafür, die uns noch nicht mitgegeben wird. Wenn mein damaliger Partner sich bewusst gewesen wäre, was Polyamorie bedeutet und wie vielleicht auch so eine Zukunftsperspektive hätte sein können, mit genau diesen Vorbildern, die Katja vorhin angesprochen hat, wäre das auch eine andere Sache gewesen. Die dritte Partei war ja für Polyamorie. Also da war auch nochmal so ein Spannungsfeld von Konservativismus und Innovation, was in mir dann auch zusammenfloss und ich dann doch irgendwo so eine Brücke zwischen beiden war. Also ganz, ja, ganz dualistisch und trotzdem sehr verbunden.
Spannend.
Ja, und du hast gesagt, entschuldige, du hast gesagt, es hat dann doch letztendlich nicht funktioniert. Und du hast dann noch ein weiteres Modell für dich gefunden. Magst du uns da noch ein bisschen was erzählen davon?
Letztendlich vielleicht noch mal kurz zu diesem Abschluss der, ja, Lebensphase Erfahrung Polyamorie Versuch. Es ist dann so in meiner Nachbetrachtung auch daran gescheitert, dass so eine gewisse Experimentierfreude sollte schon da sein. Also sich nicht in etwas reinzwingen zu müssen, was jetzt pseudo-innovativ gerade mal ein gesellschaftlicher Trend ist, ist, glaube ich, ganz gefährlich, weil man sich damit auch wieder was überstülpt. Also es waren einfach nicht die richtigen Zeitpunkte und Wesenspunkte in dem Moment von, was wollen wir beide? Und dann ist es auch gegangen. Und danach gab es dann Phasen, und das gebe ich ganz offen zu, wo ich dachte, okay, puh, Beziehung. Erstmal bin ich jetzt raus. Das war alles so intensiv. Ich möchte jetzt keine Beziehung mehr. Wie man sich das auch so schön denkt. Und es folgte so eine sehr, sehr offene Phase von, ich treffe Menschen temporär, aber auch ganz rhetorisch, nicht mal sexuell, sondern wirklich in Beziehung gehen über physische Treffen, wo man sich geistig austauscht. Das hat mir sehr viel gegeben und hat mich auch über eine Zeit der Heilung, das musste auch erstmal alles integriert werden, also was da alles hochkam. Und da bin ich teilweise jetzt noch in gesunder Retrospektion und Neuintegration in verschiedenen Aspekten meines Lebens. Man darf also auch nicht vergessen, auch hier der Faktor Zeit, sich die Zeit und die Muße einzuräumen, das mal sacken zu lassen. Erstmal zu gucken, wo stehe ich jetzt überhaupt? Was hat es mit mir gemacht? Und nicht gleich ins Nächste zu rennen. Das war auch so ein bisschen mein Lernschritt. Und deshalb war dann für mich so der Dating-App-Horizont so in mittelweiter Ferne so ein attraktives Ziel, was ich dann nach einem Jahr auch ganz gut genutzt habe. Und da, vielleicht darf ich hier verweisen auf eine Dating-App? Oder ist das, ich weiß nicht, ist das
du kannst aus deinen persönlichen Erfahrungen, wenn du das möchtest, würde ich
ja
sagen. Ja. Also ich habe mit einer alternativen Dating-Plattform, die ich entdeckt habe, dahingehend gute Erfahrungen gemacht, dass es Menschen waren, die mich sehr inspiriert haben, die nämlich schon Erfahrungen, und zwar positive Art, mit Polyamorie gemacht haben, wo ich gemerkt habe, ha, es gibt also doch einen Horizont, wo ich sehe, das passt für manche Menschen. Und bei mir war es vielleicht einfach nicht der Zeitpunkt oder noch nicht der Zeitpunkt. Das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben und auch Spaß gemacht, ihm zuzuhören, zu sehen, woran sind andere Menschen gescheitert, was das, was wir hier tun, nochmal multipliziert in einem vielleicht auch bunteren Netzwerk an Liebenden, so zu hören, was da passiert ist im Einzelnen. Das fand ich schön und inspirierend. Und danach, vielleicht nur ganz kurz, danach folgte ein kurzer Rückexkurs in die Monogamie. Reise. Ich dachte mir dann, das mit der Polyamorie hat ja nicht funktioniert. Wie also lieben? Und habe dann für einen sehr kurzen Zeitraum noch mal mit einem Herrn das probiert und festgestellt, nein, das ging sehr schnell übrigens. Da war ich sehr schnell wieder bei mir selbst. Das hat also gar nicht lange gedauert, wo ich gemerkt habe, mein Herz sagt nein und konnte das auch leben. In dieser polyamorösen Situation davor hatte ich viele, viele Hemmungen und konnte auch nicht so klar sein in meinem Wunsch. Und das hat sich mittlerweile geändert.
Darf ich da nochmal einhaken? Weil es wird, denke ich mal, viele auch geben, die sich das noch gar nicht richtig vorstellen können. Ne? Die monogame Beziehung als die eine Beziehungsform immer leben und ne? Was war es denn in dir, was dir sofort gemeldet hat, das ist nicht mehr meine Form der Liebe?
Ja.
Was war es denn?
Richtig, 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 richtig tief reingefühlt. War es so ein Impuls von, ich möchte mich in mehreren Menschen entdecken und ich möchte auch, und das ist ganz, ganz offen gesprochen, so sexuelle Impulse. Und ich bin da eher, habe ich auch festgestellt, eher demisexuell orientiert, was bedeutet, dass man ein funktionaleres Sexualleben hat, wenn man sich emotional aufgehoben fühlt und sich emotional wirklich einlassen kann auf jemanden. War das für mich so das Momentum zu sagen, okay, Das ist jetzt vielleicht noch nicht die finale Form, aber da ist etwas, was ich entdecken möchte. Und es bedeutet für mich vielleicht auch eine Spur von, da ich mich mit Ökologie viel beschäftige, von Wildheit, die zu mir passt. Also von Renaturierung vielleicht an etwas, was ich in mir, in meiner Natur noch gar nicht gewusst habe. Und dazu kam auch noch im Außen der häufige Spiegel, dass mir berichtet wurde, wie unglücklich Menschen in monogamen Beziehungen teilweise sind und wie suppressiv sie manchmal Liebe leben und ihren Impulsen von, oh, ich finde da wirklich jemanden anziehend, der mir gegenüber sitzt und ich möchte ihm eigentlich anders begegnen, aber meine Frau oder mein Mann würde sich damit abgewertet fühlen. Das finde ich, hat so eine Angstspirale, die ich auch davor in Beziehungen häufig erlebt habe, gerade so zum Ende der Beziehung hin, wo wir nicht in den Wachstumsimpuls gehen, sondern eine Form von Sublimierung. Okay, eigentlich habe ich da gerade ein Attraktionsbedürfnis, aber ich gehe mal woanders hin. Und dann wird es unterdrückt. Und was macht es mit mir, wenn ich das sehr oft mache? Warum tue ich das? Das habe ich mich schon sehr häufig gefragt. Ich glaube auch, weil ich das Leben liebe und Menschen auch lieben möchte, die in dem Moment dann da sind.
Mhm. Vielen Dank.
Okay, Linda, ich habe doch noch mal so ein bisschen eine Nachfrage, weil ich denke, dass es viele auch wirklich interessiert, die sich mit sich selbst und der Liebe und so weiter beschäftigen. Das machen wir ja wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie. wie kann man denn merken, oder dass man vielleicht bestimmte Bedürfnisse unterdrückt oder dass man vielleicht nach was sucht in der Liebe, in der Beziehung, was man gerade nicht lebt? Hast du da so irgendwie aus deiner Erfahrung irgendwas, was helfen könnte?
Dazu fallen mir zwei Rahmungen ein. Einmal gibt es per se, also wenn ich mich umschaue in dem Feld der offeneren Liebesform oder der alternativen Liebesform, gibt es dort Menschen, die teilweise per se schon sehr experimentierfreudig sind. Also auch in anderen Lebensbereichen ein bisschen flippiger, ein bisschen bunter, irgendwie unkonventionell daherkommen, sich anderen Praktiken schneller öffnen können. Das ist so die eine Sache, die ich häufiger beobachte und auch an mir selbst schon festgestellt habe in einigen Aspekten. Aber was so innerhalb dieses, ich befinde mich gerade in einer Beziehung und weiß nicht so richtig, ist das jetzt nur ein kurzes Flirten oder fühle ich mich wirklich hingezogen zu einer Person? Da ist für mich auch immer ein guter Indikator zu sehen, wie viel Attraktionspotenzial ist da und woran liegt es. Also auch ein bisschen bewusst zu sein in seinem Verlieben. Ich nutze da auch für mich gern so die Frage, was gibt diese Person mir? Welches Gefühl in mir? Was lebe ich vielleicht selbst noch nicht? Und ist das nur eine Projektion oder ein Wunsch, den er oder sie mir da zeigt? Oder ist es wirklich ein tiefes Gefühl nach noch mehr Beziehung und noch mehr Tiefe? Und das kann auch darin begründet sein, dass man sich sexuell zu jemandem hingezogen fühlt. Und dass das wirklich auch in mir aufkommt oder in jemandem aufkommt. Und wenn es nicht gelebt wird, sich in Unmut äußert oder sexuellem Desinteresse am bisherigen Partner. Also es kann beide Skalen beide Punkte auf der Skala bedienen. Einmal, es schlägt um in, ich fühle mich wirklich nur noch zu demjenigen hingezogen und ich habe irgendwie Desinteresse an meinem jetzigen Partner. Also beides sind so Extremwerte, wo man mal reinhorchen sollte und spüren sollte, woran liegt es eigentlich? Und ist da nicht auch so ein Fünkchen Potenzial dabei, wenn ich merke, bei jemand anderem kann ich noch einen anderen Aspekt von mir leben?
Den ich in meiner jetzigen Beziehung sonst noch nicht lebe, meinst du?
Mhm. Ja. Mhm.
Mir kam jetzt gerade noch die Frage auf für manche, die da vielleicht auch sehr kritisch dem gegenüberstehen. Also die können jetzt vielleicht auch denken, naja, das ist ja vielleicht nur eine Flucht aus dem vor irgendwas, ja, um sich damit eben mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, konnte man ja auch in der monogamen Beziehung, konnte jetzt jemand vielleicht behaupten, warum, also ne, vielleicht manche nehmen das nur, um dann quasi das im Außen auszuspielen, weil es vielleicht, also mit Menschen, die eben da, sage ich mal, spielfreudiger sind oder irgendwie, wo das offener ist, ja, also von vornherein, also auch der andere, als jetzt vielleicht mein Partner in meiner Hauptbeziehung, sage ich mal, in meiner monogamen Beziehung vielleicht. Also wie kannst du für dich oder wie spürst du das für dich, dass das eben, das, ja, ob es eine Flucht ist eher aus, von irgendwo weg oder ob es wirklich ein Nicht-Ausleben ist von eben Gefühlen, von Sehnsüchten, von Selbstausdruck in deiner jetzigen Beziehung. Kannst du das sagen?
Also was da sehr, sehr, sehr maßgeblich sein kann, ist, ein inneres Gefühl von, und in unserer sehr, sehr überprägten Welt ist es manchmal schwierig auszubilden, aber ein Gefühl von Homöostase, so heißt es, glaube ich, Gleichgewicht, also innerem Gleichgewichtszustand. Und wenn ich mich in diesem befinde, dann bin ich weder in dem maximalen Angriff noch in der maximalen Flucht. So kann zum Beispiel eine langjährige Ehe, wenn sie über zig Jahre besteht für die Formerhaltung, meinetwegen nur für die Kinder oder nur für das Heim, nur für die Steuer, dann kann das genauso eine Flucht sein, als wenn der Partner oder die Partnerin sagt, okay, ich gehe jetzt ins Betrügen und erzähle niemandem davon, weil auch das irgendwo eine Form von Energie dann widerspiegelt. Und diesen Prozess, deshalb sage ich, zu sich finden, bedeutet dann zu spüren, wann bin ich in meiner Wahrhaftigkeit. Und dieser Moment ist dann meistens der lebendigste. Also weder überaktiv zu sein in seiner Suche, noch sich völlig taub zu machen in einer Beziehung. Das sind so zwei Extreme, die Zeichen sein können für einen Wandel.
Kannst du ein Bild mitgeben, wie du dich jetzt, wie hast du dich da gefühlt? Was hast du gemacht, gesagt, wenn du ganz lebendig warst?
Ganz lebendig, ich glaube, dieser ganz lebendig Moment, die 100%, würde ich gern mal erfahren, ob die möglich sind in einem Moment von, ich habe einen Partner, der hinter mir steht und darf trotzdem meinen Eros leben. Das wäre so ein Reise-Zwischenziel, was ich gerne erleben würde, weil ich glaube, ich dort dann diese Bedingungslosigkeit oder die andere Bedingung, es ist ja schon irgendwo immer in einem Rahmen, zumindest das, was wir jetzt diskutieren, es gibt ja auch freie Liebe, aber dann mal zu spüren und zu sehen, da ist jemand, der zu mir steht, wenn ich zu mir stehe. Das klingt paradox, aber wenn ich 100%ig zu mir stehe und der Partner sagt, toll, wie du bist und dich dafür umarmt, dass du auch andere Menschen, ich glaube, das wäre so der Punkt von Lebendigkeit, wo ich sagen würde, cool.
Also das klingt voll schön, aber ist natürlich ein sehr hohes Ideal, ne? Also.
Ja, und damit bin ich auch schon, wie gesagt, ein paar Mal wirklich in Dimensionen gekommen, die Verarbeitung induziert haben, komplett. Also die erstmal in die komplette Gegenrichtung geführt haben von Liebe. Erstmal Angst und ganz viel aufräumen und durchmachen und durchfühlen. Und
dann bei dir selbst oder bei mir selbst.
Auch bei den anderen, ja. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich einen älteren Herrn kennengelernt in einer Arbeitsbeziehung, der mir von seiner Kommune berichtete. Er hatte also früher auf einem Gutshof eine Gemeinschaft aufgebaut und dort auch festgestellt, dass er, und das war auch in der DDR interessanterweise, dass er auch dazu fähig ist, mehrere Personen gleichzeitig zu lieben. Und hat dann, ohne dass auch das Konzept davon existierte in diesem Gemeinschaftsraum, das wohl auch so gehandhabt, dass er diese zwei Frauen parallel geliebt hat. Und ich fand das Gespräch wirklich sehr interessant, weil ich da zum ersten Mal auch mit jemandem in Berührung war, der nicht wie ich jetzt über Dating-Apps da noch sehr frisch im Thema ist und sich so austestet, sondern so eine Art, kann man, Liebesmentor wäre wirklich der falsche Begriff, aber so ein Liebesweisen, der schon ein bisschen mehr ausprobiert hat, was das angeht, was ja gar nicht so häufig vorkommt.
Also bei mir kommt da irgendwie immer sofort hoch, ich kann doch ganz viele Menschen oder alle lieben, alle Menschen lieben. Ja. Also so nach dem Motto, Liebe ist ja nicht begrenzt, also so von per se. Ja, die Frage ist natürlich, wie wir diese Liebe ausdrücken, ob das immer zu jedem körperlich sein muss, muss es ja gar nicht. Ne? Also es ist ja auch, finde ich, sehr spannend zu hinterfragen, wie eben so eine Konstrukte Monogamie oder so, was das ganz viel mit uns macht, unbewusst, wo wir uns gar nicht klar darüber sind. Also so gleich einschränken, ich muss mich in meiner Liebe begrenzen, müssen wir ja vielleicht gar nicht, nur eben das klar eben kommunizieren innerhalb einer Beziehung, wo ist für jeden da die Grenze und die, wo sind die Spielräume und Möglichkeiten.
Ja, und gleichsam damit etwas zu riskieren, weil man, sobald man damit offen wird und das wirklich mal benennt, weil ich glaube auch, dass viel einfach unterdrückt wird und dann erzählt man halt nicht darüber, dass man denjenigen sehr nett findet und vergibt sich so ein bisschen die Chance, vielleicht auch ein neues Potenzial in die Partnerschaft einzubringen, von sich selbst und von demjenigen dann. Und das offen zu legen, ist schon mal so ein bisschen so, als würde man zum Kollektivthema anstupsen und sagen, hallo, das mit der Liebe haben wir lange nicht mehr besprochen in unseren kulturellen Kontexten. Wie machen wir das jetzt? Und was gibt es da eigentlich alles? Und wie hat der Krieg uns geprägt? Da war es ja auch wichtig, dass wir eine funktionale Zweierbeziehung hatten, wo wir uns, ne, in der Kleinstfamilie patriarchalisch geprägt aufeinander verlassen konnten. Und da mussten wir durch die schlimmsten Dinge durch. Irgendwo ist es auch für mich immer wieder wichtig festzustellen, dass es so ein Privileg ist, sich damit zu beschäftigen. Weil es ja auch so eine, es ist zwar eine essentielle Frage und doch hat sie so einen philosophischen Aspekt irgendwo. Und dann frage ich mich weiterführend auch immer, wenn wir die Zukunft betrachten, was ist eigentlich unsere vielleicht sogar adäquateste Form zu lieben? Was bräuchten wir als Gesellschaft oder nicht mehr das, als Konvention, als Kultur, um möglichst regenerative Kulturen zu stiften? Also wenn ich in mir wirklich das alles heile und annehme, was ich mir über Jahre an Angstmustern und gelerntem angeeignet habe, an erlerntem Liebesverhalten oder Nicht-Liebesverhalten, dann gibt es da erstmal viel aufzudecken. Aber wie kann sowas aussehen in der sozialen Dimension? Das waren auch so Fragen, die dann für mich aufkamen, oberhalb des Persönlichen.
Also ein Beitrag ist ja da auf jeden Fall dazu, indem du jetzt darüber sprichst, finde ich schon mal total wertvoll, ja, dass wir einfach anfangen, darüber zu sprechen, wie jeder das für sich wahrnimmt. Und dafür ist also auch schon mal danke. Und ich hätte noch eine Frage.
Ich auch, aber wie viel Zeit haben wir denn noch?
Ja, wir haben noch Zeit. Okay. Merkst du dir kurz deine Fragen?
Ja.
Okay. Ich hätte noch gerne, Linda, gewusst, wie ist denn, du hast gesagt, ein bisschen das Ideal oder wo du dich am lebendigsten fühlen würdest, ist, wenn quasi hinter dir dein Partner steht, mit dem du wirklich du selbst bist, sozusagen sein kannst auch. Und du hast es ja auch schon erwähnt, Reziproke gesehen, wäre das ja genauso auch andersrum, ja, dass du auch hinter deinem Partner stehen würdest, wenn auch er sich anders ausdrücken möchte, also auch andere Menschen lieben möchte oder sich in anderen Beziehungen, ob jetzt nur sexuell oder wie auch immer, dort auch ja lebt. Wie ist das denn für dich? Also
ich war da auch sehr, sehr konfrontiert mit meiner eigenen Verlustangst und habe dann irgendwann aber festgestellt oder auf der Suche nach Sicherheit, weil ich irgendwann weg wollte von der Angst, bin ich in die Sicherheit, habe ich mich reingetastet und habe mal vorgefühlt, in welchen Beziehungen fühle ich mich eigentlich besonders sicher. Und das war ganz häufig bei sehr engen Freunden so, wo ich das Gefühl hatte, da ist wirklich jemand, der hört mir zu, er nimmt mich an, da kann sonst was passieren, der ist für mich da. Und dieser beste Freunde-Aspekt kommt manchmal auch so, wenn ich meine Beziehung Revue passieren lasse, irgendwann zu kurz. Da wird man dann zu, wie kann man das benennen, zu einem sehr, es hat auch mit Besitz zu tun, zu einem possessiven oder selbst zu einem Possessiv. Also ne, meine Freundin, mein Freund. Aber man vergisst diese, manchmal diese leichte Unendlichkeitsdimension, die da drüber liegen sollte, von derjenige ist doch eigentlich auch mein bester Freund. Warum erlaube ich meinem besten Freund nicht, dass er all seine Gefühle ausleben kann? Das hält mich davon ab. Und welche Dinge überwinde ich vielleicht, wenn ich genau das zulasse? Was passiert dann? Und ich öffne mich natürlich auch für genau diese Angst, nämlich dass ich ihn potenziell verlieren könnte, wenn er sich einfach entscheidet, eine monogame Beziehung mit jemand anderem zu leben. Dann ist das genauso. Also auch in polyamoren Beziehungen gibt es diese Themen, vielleicht sogar vielfach. Aber das ist, glaube ich, das Leben, dass man dann das Leben wieder zulässt und diesen kreativen Aspekt von Beziehungen wieder zulässt.
Also ich, ja, lass dich jetzt vielleicht erstmal vor, Katja, oder?
Naja, ich, nicht, dass ich euch jetzt den Spaß verderbe, ne? Also,
na, ich hätte noch voll gerne gewusst, was mit der Verlustangst, wie hat sie sich denn vielleicht bei dir angefühlt? Weil das finde ich wirklich, das ist ja, kennen bestimmt auch viele, aber nur, dass denen das nicht bewusst ist und dann gehen sie eben da weg, weil das ist ja bedrohlich.
Das ist unfassbar bedrohlich. Es ist essentiell bedrohlich. Also für mich war das auch, nachdem ich diese eigenen Gefühle dann unterdrückt hatte und sich das wirklich dann auch nochmal in der Angst zeigte, also weil ich meine anderen Liebesaspekte unterdrückt habe, war dann plötzlich mehr Angst da. Spannende Entwicklung, aber dem war so. Und es war wie mein eigen selbst geschaffenes Gefängnis. Wirklich, in mir hatte sich das wirklich wie Frozen. Das kann man sich so vorstellen. Ne? Aus dem Traumabereich kennt man das ja auch. Flucht oder Angriff. So. Entweder gehe ich in die Starre und mache nichts, weil ich nichts fühlen kann. Da kann erstmal nichts sein. Es war beängstigend. Und da darf man sich auch Langsamkeit erlauben. Und peu à peu reinzufühlen, was das für mich bedeutet. Und verbunden waren damit immer Urtraumata aus der Kindheit. Das, was ich da erlebt habe, war immer ein guter Spiegel zu sehen, was ist damals passiert, wie war das in der familiären Situation, was hat das damit zu tun, was ich für eine Verbindung zu meinem Vater habe, zu meiner Mutter und meinem eigenen inneren Kind.
Jetzt finde ich meine Frage vielleicht ganz passend, weil wir bei der Familie gelandet sind. Und ich würde dich gern fragen, was du für deine, also so, wenn du jetzt darüber sprichst und das ja auch lebst, ne, deine Form der Liebe, was du da so an Feedback kriegst von deinen Eltern, von vielleicht auch Freunden, die ganz anders leben oder so. Oder redest du dann mit denen nicht darüber? Ja, wie handhabst du das denn? Das ist ja schon noch kontrovers. Also es ist ja jetzt, wenn wir jetzt mal auf dem Teppich bleiben, ist das ja wirklich noch nicht so, es sind zwar Modelle, die diskutiert werden, aber es ist ja noch nicht so in der Form gelebt, ne? wie das sein könnte.
Es war so ein bisschen wie ein Coming-out. Also es hat sich schon so ein bisschen angefühlt.
Kann ich mir vorstellen.
Als würde ich jetzt meinen Freunden gegenüberstehen und sagen, ach, ich bin lesbisch. Aber, also das war schon so eine gewisse Form davon da, wenn es vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt ist, weil es nicht unbedingt so stark primär identitär verknüpft ist. Natürlich ist es eine Form von meinem Sein, in meiner Liebe und in meinem Dasein. Aber ich bin in unterschiedlichsten Kontexten damit gewesen. Meine beste Freundin war da wenig überrascht, wahrscheinlich einfach dadurch, dass sie mich kennt und da schon sehr viel vorher passiert ist, was in die Richtung wies und man sich ja auch updatet und so weiter. Also sie war über diesen Mut zum Experiment nicht überrascht, gar also interessiert, sie hat sich dafür sehr geöffnet, auch wenn es zum Beispiel gar nicht ihre Form ist. Sie lebt in einer glücklichen, monogamen Beziehung und wir haben einander dafür super lieb, dass wir so toll koexistieren damit. Und das war eine sehr schöne Erfahrung damit. Andere Freunde waren eher skeptisch und haben wirklich gesagt, was hat sie sich denn da jetzt überlegt? Was ist denn das? Das klingt erstmal vielleicht auch nach einem bewusst inszenierten, war auch teilweise so die Rückmeldung, ne? Menschen versuchen sich damit auch besonders zu machen. Moment, aber da war ganz viel Unverständnis. Und ich habe dann nochmal reingefühlt und bin auch in tiefergehende Gespräche dann gegangen, einfach aus Interesse so, auch zu sehen, was kommt da an Feedback, um mich selbst auch kennenzulernen damit. Und er sagte dann, ja, das kommt ihm so vor, als würde ich Verantwortung abgeben wollen oder als würde ich mich nur den schönen Dingen so widmen wollen, aber das Negative mal beiseite kehren und nur meine Utopie leben. Und das haben wir dann auch schnell aufgeräumt, weil ich eben von Dingen berichtete, die ich erlebt habe und auch in diesen Situationen erleben durfte. Und sagte am Ende des Gesprächs, wow, also klingt auf jeden Fall herausfordernder, als ich dachte. Das war dann so Conclusio. Meine Eltern, ich glaube, bei meiner Mutter ist es so, dass sie hat sich damit arrangiert. Für sie ist es jetzt ein Konzept, was ich in einer Phase meines Lebens ausprobiere. Und sie ist da auch sehr, sehr offen und tolerant mit und liebevoll, zu sagen, sie unterstützt mich bei all dem, was ich erfahren will. Ich glaube, mein Vater, der wiederum sehr konservativ ist, und auch da wieder so ein bisschen Spannungsfeld, er war schon ausreichend schockiert, dass er nicht nochmal nachfragte. Also er war erstmal so, oh, gut, weiß ich jetzt nichts mit anzufangen. Ich halte mich aus diesen spirituellen Spirenzchen mal ein bisschen raus. Also das, ne, da ist einfach noch nicht der Zeitpunkt oder auch einfach nicht die Form der Kommunikation oder der Zeitpunkt der Kommunikation da, dass wir das vertiefen. Und das ist auch in Ordnung. Und es hat bis dato nichts an unserer Beziehung geändert.
Sehr schön.
Und, ob es Einschläge gab, so, dass sich dann jemand von mir abgewandt hat oder so. Aber bis dato nicht.
Nee. Weil ich glaube auch, also weil du ja auch vorhin von dieser Verlustangst gesprochen hast, ne? Du triggerst ja quasi in den Menschen genau diese Verlustangst, ne? Also diese eigene Angst, jemanden zu verlieren, den ich liebe, wenn ich mich jetzt öffne für so eine Form zum Beispiel, ne? Ja. Das kann ich mir schon, also du bist ja dann so, wirklich so ein kleiner Stachel oder Splitter, der dann so, ja.
Ja, und auch in Gesprächen. Selbst wenn man damit aufkommt, ist es ja erstmal ein neues Konzept, was so tiefgreifende Dinge anstupst und sagt, da gibt es noch was anderes. Mhm. Einige sagen dann, ach, ist ja ein netter Möglichkeitsraum, aber mir reicht das völlig mit der Monogamie. Und ich ehrlich gesagt, ich schließe auch nicht aus, dass ich irgendwann auch eine monogame Beziehung mal wieder führe. Also das ist auch gar nicht mehr in Anspruch, über irgendwelche Liebesformen zu urteilen. Jeder darf seine richtige Form leben und ausprobieren und auskosten. Da bin ich sogar sehr dafür, weil ich glaube, Vielfalt streben wir im ökologischen Sinne irgendwo an. Wir wünschen uns mehr Artenvielfalt und dann eine Regeneration. Und warum eigentlich nicht auch auf sozialer Ebene?
Ich würde das auch sagen, dass es vielleicht einfach Menschen gibt und Zeiten gibt, Lebensphasen gibt, wo wir mal eben dieses Spielfeld der Polygamie, vielleicht das Spielfeld der offenen Beziehung, das Spielfeld der Monogamie, wie auch immer, bespielen. Und von daher finde ich das total schön, dass das quasi auch ein Puzzleteil sein darf, des Ganzen sozusagen. Mhm. Und nicht von vornherein nicht da sein darf und trotzdem aber natürlich am Ende sogar die Verantwortung für jeden zurückgibt, um zu schauen, was ist denn für mich gerade stimmig, in welcher Beziehung und was brauche ich und was kann ich auch geben, möchte ich geben. Von daher auch sehr schön. Ja.
Wenn du, und was ist auch zeitgemäß? Also das ist für mich auch immer wieder die Frage, weil ich mich mit mit diesen wirtschaftlichen Strukturen stark beschäftigt habe, beruflich, kam immer wieder die Frage auf, was hat es mit dem soziokulturellen Kontext zu tun? Und da wir im Patriarchat ja leben, wo wir seit 300 Jahren circa die Ehe kennen, als eine Form von Liebe und von Arrangement der Liebe, war für mich immer die Frage, was war denn davor? Wie sah es vielleicht vor 2000 Jahren aus? Und dann beschäftigte ich mich weiter mit Matriarchaten und habe festgestellt, wow, da war es komplett anders organisiert. Männer sind da zu den Frauenstämmen, die sich matrilokal organisiert hatten, also um die Frau zentriert oder um die weibliche Abstammung zentriert, teilweise nur über Nacht zu Besuch gekommen. Und es nannte sich dann Besuchsehe. Also das fand ich so charmant, dass da so ein bisschen was an...
Das ist ja charmant.
Das wäre doch mal was.
Also damals sah es noch ganz anders aus. Und was können wir daraus lernen? Vielleicht auch für die neue Zeit, die jetzt kommt. Wie kann sowas ganz neu aussehen? Vielleicht erfinden wir auch noch eine neue Form der
Liebe. Die jetzt zeitgemäß ist, genau. Ja, schön. Danke, Linda. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Abschluss. Mhm. Wenn ihr möchtet, können wir trotzdem gerne noch, also möchtet ihr noch was sagen? Ja, dann gerne.
Vielleicht darf ich einen Buchtipp abgeben.
Sehr gerne.
Wie poly bin ich? Weil du vorhin, Katja, nachgefragt hast, woran erkenne ich das? Wie kann ich das einordnen? Und das ist ein Buch, was genau erklärt, woran man es erkennen kann und wie man es erspürt. Und eine Einladung einfach an sich selbst, mal die Frage zu stellen, wie sieht es eigentlich mit meiner Liebe aus?
Okay, also das hat dir auch geholfen oder dich weitergebracht?
Also bei mir war es ehrlich gesagt eher die ganz persönliche, sehr nahe, sehr, sehr starke Erfahrung. Okay. Aber so als Wegweiser für jemanden, kann ich das durchaus empfehlen.
Also wer so wirklich zweifelt und denkt, Mensch, irgendwie ist das alles nicht so und ich muss doch mal forschen, was mit mir los ist oder so.
Mhm. Ja.
Super, vielen lieben Dank, Linda.
Vielen Dank für den Raum.
Ja, dann,
danke dir.
Dann danke euch und für heute schließen wir damit den Raum, was nicht heißt, dass ihr nicht auch dass das Thema uns ja nicht weiterhin auch alle begleitet. Und genau, wie ist das, Linda? Darf ich noch kurz fragen? Ja. Möchtest du, also wenn Menschen auch mehr jetzt zu dir wissen wollen, auch vielleicht zu dem Thema, können sie dich auch finden, sodass wir dich gegebenenfalls mit einem Link unter dem Video verlinken?
Klar, also ich überlege gerade, meine Website ist aktuell nicht online von meinen Workshops und so, aber mein Instagram wäre vielleicht eine Sache oder meine E-Mail, da bin ich.
Okay, schön. Mhm. Dann machen wir da, finden wir was, wenn du möchtest. Cool. Okay. Vielen Dank. Also
dann. Aber ich hoffe, es wird die richtigen Menschen erreichen und inspirieren in ihrem Sein und Fühlen. Danke euch, es waren so schöne Fragen. Das ist immer wieder wirklich, als würde man es nochmal durchfühlen und zu sich noch weiterkommen. Toll.
Ja.
Wirklich Spaß gemacht.
Schön. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, sehr schön.
Dann sage ich jetzt mal tschüss.
Tschüss. Okay.
Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen. Katja und Anna.